Du wirst dich wundern, wie wenig ich wirklich weiß. Aber einige Dinge, die haben wir gemeinsam unternommen. Und davon will ich gerne erzählen, Franziskus. Du bist ja, wie ich, auch Pfarrer. Hast eine wichtige Aufgabe im Bistum Mainz. Aber jetzt in letzter Zeit in St. Pünktchen, glaube ich. Und versorgst dort die Gemeinde mit geistlicher Nahrung, mit der Botschaft vom Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. An einer Stelle sind wir zusammengetroffen. Räumlich war das Schloss Kastell. Schloss Kastell sitzt hier. Wir begrüßen ihn sehr herzlich. Wir freuen uns. Im Jahr 1994 entstand die Idee, im 50. Jahr nach Kriegsende die Versöhnungswege zu beginnen. Und zwar an die Orte zu gehen, wo besonders schlimme Verbrechen geschehen ist innerhalb von Europa. Von Deutschen, von den Nazis, aber auch von der Wehrmacht. Und so haben wir einen gemeinsamen Plan entwickelt und die Idee wurde aufgegriffen von Fürst Kastell, aber auch von Franziskus Eisenbach und von Karl-Heinz Michel, der hier in Gnadenthal ja lange gelebt hat und hier in Folgenroda gewirkt hat. Wir vier waren die Initiatoren und haben gesagt, dieses 50. Jahr ist ja in der Bibel immer ein ganz besonderes Jahr. Und da wollen wir gemeinsam an die dunkelsten Orte der deutschen Geschichte gehen. Ich kürze es etwas ab. Bei den Versöhnungswegen haben wir uns dann näher kennengelernt. Franziskus, wir haben eine gemeinsame Liturgie entworfen, die hier von Gnadenthaler Brüder entworfen worden ist. Bruder Franziskus Jöst war, glaube ich, dabei und andere. Und dann haben wir das ausprobiert. Ist das jetzt unsere Idee gewesen? Haben wir uns das vielleicht nur eingebildet, dass wir das tun sollten? Oder ist das wirklich von Gott gewesen? Und so haben wir einen Versöhnungsweg begonnen. Der führte uns dann nach Auschwitz, dem dunkelsten Punkt überhaupt. Und zu diesem Weg wurden wir eingesegnet in Erfurt, im Dom. Und zwar von den beiden Bischöfen, die damals da waren. Das war Bischof Banke und Bischof Hoffmann von der evangelischen Kirche, zu diesem Weg. Und da war Albrecht zu Kastell mit dabei, auch sein Sohn und Franziskus war es auch dabei, glaube ich. Dann, aber geistlich warst du anwesend. Und so sind wir miteinander auf diesen ersten Versöhnungsweg gegangen und haben gespürt, ja, das ist nicht nur erdacht, sondern das war nach dem Willen Gottes geschehen. Und so haben wir dann über 60 Reisen in 18 Länder unternommen, von verschiedenen Gruppierungen aus, kleine mal mit bis zu 10 und große mit über 100 Teilnehmern, die zum Beispiel nach Wolgograd führen. Und auf diese Weise sind wir dann miteinander bekannt geworden. Am Schluss dieser ganzen Unternehmung, es war am 8. Mai 1995, trafen wir uns noch einmal, um Gott zu danken für das Gelingen dieser Reisen und auch, dass das Anliegen, das wir hatten, auf dem Herzen hatten, stellvertretend um Vergebung zu bitten, dass diese Bitte auch angenommen wurde. Und so waren wir dann in München, sind von der Matthäuskirche, das ist die evangelische Hauptkirche, zu einem Platz zu Fuß gelaufen, der in der Geschichte nicht nur eine rühmliche Bedeutung hat. Das ist die Münchner Feldherrnhalle. Die meisten Deutschen wissen, was das bedeutet. Und dort haben wir berichtet über die Versöhnungswege und da warst du dabei. Und so sind wir zusammengekommen. Und noch eins, wir waren zusammen in Warschau. Und zwar in Warschau wurden wir eingeladen vom Oberbürgermeister, der das eigentliche Treffen irgendwie nicht richtig mitgekriegt hat. Und das hat er sehr bedauert und hat gesagt, ich möchte wenigstens die Initiatoren einladen. Leider konnte Karl-Heinz Michel damals nicht dabei sein, aber wir drei waren dabei, die wir heute auch hier sind. Und dann feierten wir einen eindrucksvollen Gottesdienst bei den Franziskanerinnen. Und da passierte etwas, ich würde fast sagen, etwas Prophetisches. Der Weihbischof, einer der drei Weihbischöfe von Warschau, ich weiß leider seinen Namen jetzt nicht, reichte mir die Eucharistie. Und da sagte ich zu ihm, aber Sie wissen doch, dass ich evangelisch bin. Dann schaute er mich an, lächelte und sagte mit etwas, mit einem polnischen Akzent, wo ist das Problem? Und das war für mich ein unvergesslicher Augenblick, dass ein katholischer Würdenträger erstens bereit ist, uns Evangelischen der Eucharistie zu spenden und dann noch auf die Rückfrage zu antworten, wo ist das Problem? Und das in einer Zeit, in der ein anderer Pole der Papst war. Johannes Paul II. Also, auf diese Weise haben wir eine ganze Reihe von Verbindungen zur Person. Du merkst, wo du geboren bist, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass ihr mit Castells nicht nur befreundet, sondern auch verwandt seid. Vielen Dank, dass du hier bist. Wir freuen uns auf deinen Vortrag.
Nicht eine so starke Stimme wie Friedrich, aber ich hoffe, dass ihr mich verstehen könnt. Und wenn nicht, dann bitte ich um ein Zeichen, dass ich dann versuche, lauter zu sprechen. Vielen Dank, Friedrich, für diese Einführung. Es wiederholt sich, was ich hier in diesem Kreis immer wieder erlebe, nämlich, dass trotz mancher großen äußeren Entfernungen die innere Nähe erstaunlich groß ist und man nur sich wieder sehen muss, um wieder beieinander zu sein. Ich glaube, das ist ein Punkt, der uns allen bewusst ist und der uns hier sehr zusammenführt. Ja, Friedrich hat von den Versöhnungswegen gesprochen. Was wir hier tun, ist ja etwas sehr Ähnliches. Ein sehr bedeutsamer, großer Versöhnungsweg auf diesen Gedenktag 2017 hin, zu dem hin offenbar noch viele, viele Schritte der Versöhnung gegangen werden müssen und gegangen werden. Ich möchte dabei gerne auch an dem anknüpfen, was Thomas heute Nachmittag von Amy erzählt hat, nämlich, dass sie erfahren hat, dass sie auf geheimnisvolle Weise etwas von dem Schmerz Gottes, des Vaters, mittragen darf über diese ganzen Wunden, die durch die Spaltungen der Christenheit entstanden sind. Thomas ist da ein Fachmann dafür und hat gleich ein Bild hervorgezaubert, das ihr alle kennt. Das ist von Rembrandt die Rückkehr des verlorenen Sohnes in die Arme des barmherzigen Vaters. Das ist vielleicht etwas unscharf, aber wenn man das Bild näher anschaut, sieht man neben vielen anderen Einzelheiten, dass der Vater eben nicht der souveräne, über allem thronende, völlig unberührbare Gott ist, sondern ein liebevoller Vater, der unendlich viel Schmerzen erlitten hat, als sein Sohn ihn verließ und ihm entgegenschaut, sich nach ihm sehnt, bis er wieder bei ihm ist. Und das ist eigentlich das Thema, das ich heute Abend versuchen möchte mit ein paar kurzen Worten, an den Anfang unserer inhaltlichen Arbeit zu stellen. Auch wir schauen nicht zuerst auf unseren Schmerz, so fühlbar der ist, über die Spaltung der Kirchen, der Christenheit, über die Wunden im Leib Christi. Wir schauen nicht zuerst auf unseren Wunsch nach Einheit, obwohl der uns hier zusammenführt. Wir schauen auch natürlich nicht zuerst auf unsere Bemühungen um Heilung, all dessen, was da passiert ist, sondern wir schauen vor allem und zuerst auf Gott, den Vater, und auf seinen Schmerz, auf seinen Wunsch, seine Sehnsucht, seine unablässige Bemühung um Frieden und Versöhnung unter uns Menschen, so wie der Vater in diesem Bild seinem Sohn nachschaut, ihm entgegenschaut und ihn in seinem sehnsuchtsvollen Blick gewissermaßen zurückzieht. Und so kann man wohl fragen, wie mag es Gott, dem Vater, mit uns Menschen gehen, mit all dem, was wir an Streitigkeiten und Unversöhnlichkeit unter uns haben entstehen lassen. Können wir das wissen, wie es Gott geht? Wir können das dadurch wissen, dass Jesus Christus, der Herr, uns einlädt, mit ihm zusammen, mit seinen Augen auf den Vater zu schauen, mit seinem Herzen zu spüren, wie es Gott ums Herz ist, und zu hören, wie er von seinem Vater spricht. Und dazu habe ich mir vorgenommen, 7 kurze Blickpunkte aus der Heiligen Schrift einfach aneinander zu reihen. Und dazu bitte ich dich, Gott, Heiliger Geist, dass du unsere Herzen öffnest, damit wir mit dem Herzen des Sohnes, dem Vater, nachspüren können, dass du unsere Blicke öffnest, damit wir mit seinen Augen auf den Vater schauen, und unsere Ohren öffnest, damit wir mit seinen Ohren hören, wie der Vater spricht. Ein erster Blickpunkt, diese Geschichte aus Lukas 15. Ein Vater hatte 2 Söhne. Der Jüngere will den Vater schon zu dessen Lebzeiten beerben und fordert seinen Anteil am Vermögen. Und der Vater lässt ihn ziehen. Der Sohn gerät ins Elend, kommt zur Einsicht und kehrt heim, gezogen von der Sehnsucht des Vaters. Und der will ein Fest feiern, weil er sein Kind wieder bei sich hat. Der ältere Bruder ist der, der immer alles richtig gemacht hat. Alle Gebote des Vaters hat er von jeher befolgt. Und irgendwann ist er darüber bitter und hart geworden. Als nun der andere heimkommt, lehnt er ihn ab, will von seinem Bruder nichts mehr wissen, spricht von ihm nur als dein Sohn da, der das Geld mit den Dirnen durchgebracht hat. Und er kommt nicht zum Fest, er sagt seinem Bruder gewissermaßen tot. Wir lesen, wie viel Mühe der Vater aufwendet, um diesen älteren Sohn, wie er ihm gut zuredet, hinausgeht, sich gewissermaßen erniedrigt, in der Hoffnung, ob er ihn doch noch umstellen könnte. Denn er will ja ein Fest feiern und er will seine beiden Söhne bei diesem Fest haben. Dieses zentrale Gleichnis im Zentrum des Evangeliums nach Lukas wirft, wie mir scheint, ein Licht auf die ganze Heilsgeschichte, wie sie uns in der Heiligen Schrift dargestellt wird. Ein zweiter Aspekt. Ein Vater hatte 2 Söhne. Der Jüngere, Adam, will sein Leben selbst in die Hand nehmen, keine Weisungen von Gott bekommen, Er will selbst entscheiden, was gut und böse ist. Er verlässt den Vater und gerät ins Elend. In seiner barmherzigen Liebe geht der Vater ihm nach bis ins Äußerste und setzt alles daran, das geliebte Kind wieder zurückzubekommen. Der ältere Sohn, Luzifer, an Herrlichkeit nur wenig unter Gott gestellt, mag es nicht leiden, dass Gott sich so sehr um den erbärmlichen Menschen kümmert, dass er ihn erlöst und sogar über den Engeln stellt. Er rebelliert, kündigt dem Vater seine Liebe auf, verliert seinen Platz im Himmel und seinen herrlichen Glanz und setzt nun alles daran, den anderen Adam und seine Kinder ebenfalls in das gleiche Elend zu stürzen. Der arme Vater. Verliert er jetzt auch noch seinen erst erschaffenen Sohn? Ein dritter Aspekt. Ein Vater hatte zwei Söhne. Der ältere, Ismael, wurde in die Wüste geschickt. Er wurde wunderbar von Gott am Leben erhalten. Er erstarkte und freute sich seiner Kraft und Macht. Der jüngere, Isaac, war der Erbe der Verheißung, der Erbe des Landes. Und die beiden gerieten in Streit bis zum heutigen Tag. Der arme Vater. Er liebt doch beide Söhne und sehnt sich danach, sie im Frieden bei sich und beieinander zu sehen. Werden sie je lernen, das Land gemeinsam zu bewohnen und einander als Brüder anzuerkennen? Und ein vierter Gesichtspunkt. Jesus erzählt die Geschichte weiter. Ein Vater hatte zwei Söhne. Er schickte den ersten in seinen Weinberg, um zu arbeiten. Er sagt, ja, Vater, geht aber nicht. Da schickt er den zweiten, der sagt, ich will nicht. Später geht er dann doch, denn es freut ihn. Der arme Vater. Wird er je ein Kind haben, das gerne und bereitwillig seinen Willen erfüllt? Ein fünfter Aspekt. In der Mitte der Zeit, in der Fülle der Zeit. Ein Vater hatte auch zwei Töchter. Maria, die junge Frau, hört die überwältigende Botschaft, dass Gott in ihr Mensch werden soll. Sie glaubt dem Wort Gottes und stellt sich und ihr Leben rückhaltlos in Gottes Verfügung. Der Vater hat nun in ihr die Tochter Sion gefunden, die Erwählte, die in der Erwählung Israels Gesicht und Gestalt gibt. Maria, so erzählt Lukas, eilt zu Elisabeth, der alten Frau, die ebenfalls ein Kind der Verheißung in ihrem Leib trägt. Johannes, der Prophet, der Vorläufer des Messias, der schon im Mutterleib den Herrn erkennt und sein Kommen in aufjubelnder Freude begrüßt. Der Gruß von Elisabeth wird dann für Maria der Grund aufjubelnder Freude, gewirkt vom Heiligen Geist, wenn sie dann sagen kann, mein Geist jubelt über Gott, meinem Retter, der sich seines Volkes Israel angenommen hat. 100-mal dargestellt die Umarmung der beiden Frauen. Da umarmen sich alter und neuer Bund. Maria darf von der im Glauben erfahrenen älteren Verwandten die Deutung der großen Taten Gottes erfahren. Elisabeth darf ihr Wissen um Gott und sein Wirken der jungen Frau weiterreichen. Und so werden die beiden miteinander seinem Bild des einen neuen Gottesvolkes, das aus altem und neuem Bund, aus der alten und der jungen Frau, zusammen, in einen Leib zusammengefügt ist. Wer ermisst die Freude des Vaters, endlich Raum bei seinen Kindern zu finden, endlich solche, die in der Freude des Geistes eingehen auf sein Tun. Ein sechster Gesichtspunkt. Der Vater hat einen Sohn nach seinem Herzen, den Geliebten, den Einzigen. Gott, der schmerzlich nach dem verlorenen Adam gesucht hat, Adam, wo bist du? Wohin bist du geraten? Schickt in seiner Sehnsucht nach dem Menschen die Propheten, um sein Volk aufzusuchen, es aufzurütteln und zurückzuführen, vergeblich. Sie werden mundtot gemacht, sie werden umgebracht. Zuletzt, so erzählt Jesus selbst, schickt dieser Vater den geliebten Sohn, den Abglanz seiner Herrlichkeit, das Abbild seines Wesens, der dann spricht bei seinem Eintritt in die Welt, wie es im Hebräerbrief heißt: Schlacht- und Speiseopfer hast du nicht gewollt, aber einen Leib hast du mir bereitet. Siehe, ich komme, deinen Willen, Gott, zu erfüllen. Das ist der Erbe der Verheißung, das Kind nach Gottes Herzen, die Frucht Israels. Und er spricht, stellvertretend gewissermaßen, mit dem jüngeren Sohn aus diesem Gleichnis: Vater, ich komme aus dem Elend der Fremdheit, der Entfremdung, dem Elend der Gottferne meiner Brüder und Schwestern und bringe die Schuld der Welt mit, die ich ihnen abgenommen und auf mich genommen habe. Ich bringe die Sünde der Welt, um sie vor dir zu bekennen. Und der Vater nimmt den Sohn in die Arme und spricht: Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Gefallen gefunden. Für den älteren Sohn im Gleichnis spricht Jesus ebenfalls: Vater, ich bin immer bei dir. Und alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist mein. Das also, was der Vater dem Sohn angeboten hatte und der es nicht beantworten konnte, nimmt Jesus auf und spricht für den bitter, sauer gewordenen Älteren und zeigt damit, dass auch er mit großer Freude in das Fest des Vaters eintreten möchte und feiern möchte, dass seine Brüder und Schwestern, die tot waren, nun wieder leben. Und Freude herrscht im Himmel. Und das Fest des Lebens kann beginnen, denn die beiden Brüder sind nun eins in einem Leib und einem Geist. Und die Geschichte geht weiter, ein siebter Aspekt. Ein Vater hatte zwei Söhne. Schon im Mutterleib stießen sie einander hart, wie Jakob und Esau. Und dann wollte der ältere Sohn, das Volk der Erwählten, den jüngeren Sohn, die Erwählten aus den Heidenvölkern, nicht als Bruder annehmen. Israel wollte die Heidenvölker, die aus ihrem Elend heimgefunden hatten, nicht leben lassen, ihnen keinen Platz im Haus des Vaters geben. Als der jüngere Sohn, die Kirche aus den Heidenvölkern, erstarkt war, wollte er den Älteren um sein Erbe bringen, ihn aus dem Haus des Vaters hinauswerfen. Sollte es denn wirklich vergeblich gewesen sein, dass die trennende Wand niedergerissen worden ist? Dass der geliebte Sohn sie in seinem Leib zu einem Leib zusammengefügt hat und versöhnt? Der arme Vater. Wann wird das Fest des Lebens beginnen können? Die Hochzeit des Lammes? Und so geht die Geschichte immerfort weiter. Ein Vater hatte zwei Söhne, die Kirche des Ostens und die Kirche des Westens, die alten Kirchen der Tradition und die jungen Kirchen der Reformation. Sie sind doch schon vereint in dem einen Leib, haben doch schon den einen Geist empfangen und liegen doch im Streit wie Jakob und Esau, der arme Vater. Wer wird ihn trösten? Wie kann ich ihn trösten? Und eine Stimme spricht: Gesiegt hat der Löwe aus dem Stamm Juda. Er, der auf dem Thron saß, sprach: Ich mache alles neu. Ja, ich komme bald. Dann endlich beginnt das Fest des Vaters.